Ja, ihr Lieben, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Mein Name ist Maike Tellkamp. Ich bin Mitglied der Gemeinde München-Holzstraße, war früher auch mal hier in Perlach. Und ja, Renatus und ich kommen immer wieder gerne zu euch. Von der Ausbildung her bin ich Kunsthistorikerin und Theologin und habe euch heute ein Bild mitgebracht, wie so häufig. Und ich bräuchte es jetzt und wir werden es die ganze Predigt übersehen. Zu Anfang dürft ihr mal raten, von wem das Bild wohl gemalt sein könnte. Kleiner Tipp, schaut auf das Lächeln und denkt an Paris. Hat jemand eine Idee? Bitte? Es ist von Leonardo, ganz genau. Leonardo da Vinci, ein Renaissance-Maler, der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in der Toskana lebte. Er ist ganz besonders bekannt eben für seine Mona Lisa mit dem hintergründigen Lächeln oder auch für das letzte Abendmahl. Und auch wenn dieses Bild sehr dunkel ist und man fast nichts darin sieht, ist es ein besonderes Bild. Ich finde ein ganz und gar besonderes Bild und ich will euch auch erklären, warum. Zunächst mal aus künstlerisch-stilistischer Sicht. Leonardo bedient sich hier nämlich einer Technik, die nennt sich Chiaroscuro, also Hell-Dunkel-Malerei. Er kontrastiert die hellen Stellen in diesem Bild mit der Dunkelheit. Er modelliert quasi seine Gestalt, die er hier darstellt, aus der Dunkelheit heraus. Und auf diese Art und Weise kann er den Blick des Betrachters durch das Bild lenken. Das ist deshalb so besonders, später machen das viele, aber das ist deshalb so besonders, weil Leonardo zu dem Zeitpunkt, als er sich mit dieser Technik auseinandersetzte, schon über 60 Jahre alt war und das Chiaroscuro erst etwa 80 Jahre später zu großer Blüte auflaufen wird. Er hat sich also in hohem Alter noch mit etwas ganz Neuem auseinandergesetzt und ich finde es so toll, weil das beweist, was neuere Forschungsergebnisse festgestellt haben, dass unser Hirn plastisch ist, nämlich bis ins hohe Alter und wir uns bis ins hohe Alter mit neuen Dingen auseinandersetzen und Neues lernen können. Aber das nur am Rand. Das Bild ist auch aus motivischer Hinsicht etwas ganz und gar Besonderes. Es stellt nämlich Johannes den Täufer dar. Das hättet ihr jetzt wahrscheinlich nicht erraten, oder? Denn der Kunstkenner erkennt Johannes den Täufer an bestimmten Attributen, also an Gegenständen, die ihm beigegeben werden in der Malerei. Das ist zum einen beispielsweise ein kleines Lämmchen und ein Kreuz. Denn Johannes hat von Jesus, wie er stirbt, als dem Lamm Gottes gesprochen. Dann ist es eine Täuferschale zum Beispiel, weil er ja mit Wasser getauft hat. Und ein zotteliger Kamelhaarmantel. Auch daran erkennt man Johannes den Täufer. Erkennt man hier nur wirklich ganz schlecht. Ich sehe es hier in der Projektion. Aber ehrlich gesagt ist der Johannes hier ja eher ein bisschen ausgezogen als angezogen. Es handelt sich also um eine für die damalige Zeit und scheinbar auch für uns heute um eine aufregende und absolut besondere Interpretation Johannes des Täufers. Und diese besondere Art der Darstellung passt zu einem besonderen Menschen, einem durch und durch besonderen Menschen. Und wenn ich sage besonders, dann ist das wahrscheinlich sogar noch eine Untertreibung. Johannes war wirklich ein ganz und gar besonderer Mensch. Alle vier Evangelien erzählen von ihm und stellen ihn den Erzählungen von Jesus voran. Er taucht noch vor Jesus auf. Johannes war ein Prophet. Heute würde man ihn eher als einen Freak bezeichnen. Er hatte nämlich sein Leben komplett in den Dienst Gottes gestellt. Er lebte in der Wüste, er war ein Asket, er lebte nur von dem, was er dort fand. Angeblich hat er Heuschrecken und wilden Honig gegessen. Wir können uns ihn also eher als einen ausgemergelten, sonnenverbrannten Typ vorstellen, nicht wie hier so hell und wohlgeformt. Er predigte vom nahen Reich Gottes, das ganz unmittelbar bevorsteht. Er sagte, dann würden die Armen und Kranken endlich Gerechtigkeit erfahren und Heilung. Und den Mächtigen und den Reichen würde es endlich an den Kragen gehen. Er muss dabei ausgesprochen charismatisch gewesen sein. Er predigte nämlich so, dass sich eine riesen Menschenmenge um ihn sammelte. In Scharen strömten die Leute hinaus in die Wüste, um Johannes zu sehen und zu hören. An einer Stelle heißt es auch, oder an mehreren Stellen, dass er sich eine Jüngerschaft sammelte. Also junge Menschen, die ständig bei ihm waren und von ihm lernten. Viele Menschen wollten ihr Leben verändern und zogen deshalb in die Wüste hinaus. Sie wollten endlich tun, was richtig ist, wollten ihr altes Leben hinter sich lassen. Und für solche hatte Johannes ein ganz besonderes Ritual, nämlich die Taufe. Bei Johannes heißt es, dass er taufte. Von Jesus wissen wir das nicht, ob er getauft hat. Und heute noch sind sich die Theologen gar nicht sicher, woher jetzt Johannes dieses Taufritual hatte, was er da genau gemacht hat. Aber man ist sich sicher, dass die frühen Christen, die die Taufe in ihre Gemeindepraxis aufnahmen, sich auf Johannes zurückbezogen. Und wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass das, was Johannes damit tat, eine sehr gefährliche Sache war. Denn für die damalige Religion, für das antike Judentum, gab es eigentlich Vergebung und ein neues Leben, einen Neuanfang mit Gott, nur indem man opferte im Tempel oder am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Dazu brauchte man immer die religiösen Eliten, also die Priester. Und denen gefiel das natürlich gar nicht, was Johannes da machte. Und dann legte sich Johannes auch noch mit den Mächtigen an, mit dem König. Er bezichtigte den König einer unmoralischen Lebensweise und das gefiel auch dem nicht so gut. Und deshalb kam es, wie es kommen musste. Johannes wurde gefangen gesetzt und landete im Gefängnis. Kurze Zeit später wurde er hingerichtet. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass es im Leben von Johannes und Jesus einige Parallelen gibt. Dass die beiden sich kannten, ist ziemlich sicher, auch aus historischer Sicht. Sie hatten eine besondere Beziehung, man könnte sagen eine durch und durch besondere Beziehung. Lukas beschreibt, dass Jesus und Johannes Cousins waren, Großcousins, um genauer zu sein. Ihre Mütter Maria und Elisabeth waren Cousinen. Andere glaubten, dass Jesus anfangs zu den Schülern von Johannes gehörte, dass er also sich in diesem Kreis befand, der ständig um Johannes herum war und viel von ihm aufnahm. Das schlägt sich beispielsweise auch in der Predigt von Jesus wieder, wenn er vom nahen Reich Gottes erzählt. Alle Evangelien stimmen darüber ein, dass Jesus zumindest in die Wüste wanderte und sich von Johannes taufen ließ. Und das waren für Jesus immerhin aus Galiläa schlappe 200 Kilometer, die er also runter an die Taufstelle am Jordan wanderte, sich dort taufen ließ und danach trennen sich die Wege der beiden. Johannes wanderte in den Knast und Jesus wurde berühmt. Für die Autoren der Evangelien hat Johannes allerdings noch eine andere Funktion. Man kann das wie mit einem Künstler vergleichen. Die haben ja ein Buch jeweils geschrieben und deshalb hatte Johannes hier auch eine literarische Funktion. Wenn sie nämlich schrieben, dass Johannes taufte, dass er in der Wüste lebte, dass er Jesus voranging und dazu noch einen zotteligen Kamelhaarmantel trug, dann wusste der gebildete Leser, der das las damals, aha, das muss Elia sein. Und wenn der auftritt, dann kommt nach ihm noch jemand Größeres. Und das sagt Johannes ja auch in einigen der Evangelien. Also, wenn die antiken Leser lasen, Johannes, der kommt, der ist schon ein Superstar, dann muss der, der kommt, noch größer sein. So haben es also die Menschen von jeher geglaubt Und die Spannung wurde in diesem Buch natürlich, also in den Evangelien, dadurch ganz besonders gesteigert. Wie gesagt, es gab nur sehr wenige persönliche Beziehungen zwischen Johannes und Jesus, wenn wir mal davon ausgehen, dass er nicht ein Jünger von ihm war. Zumindest werden nicht viele überliefert in den Evangelien. Aber eine Begegnung ist ganz besonders, ganz und gar besonders, und die ist noch nicht mal persönlich. Ihr findet sie im Text auf eurem Sonntagsbrief. Ich lese sie euch vor. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage: Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm, also Johannes, weiter: Glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Johannes sitzt also im Gefängnis und er weiß, dass er sterben wird. Und da kann man schon mal zweifeln, oder? Ist das, was ich mein Leben lang gemacht habe? Ist das, wofür ich stand? Ist das, worauf ich mein ganzes Leben gesetzt habe? Ist das real gewesen? Habe ich alles richtig gemacht? Oder bin ich am Ende doch einem großen Trugschluss aufgesessen? Ich denke nicht, dass Johannes wirklich Anstoß an Jesus genommen hat, aber ich glaube, wir können die Verse so verstehen: Von einem, der dem Tod ins Auge schaut und loslassen will, der einen Abschluss finden will. Und deshalb zwei seiner Jünger schickt und fragen lässt: Bist du es wirklich? Bist du der Messias? Oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Da sitzt also einer im Gefängnis und zweifelt an seinem Lebenswerk. Er braucht eine Bestätigung, jetzt wo er den nahen Tod vor Augen hat. Er braucht einen Zuspruch, den er aus sich selber nicht mehr aufbringen kann. Da sitzt also einer im Dunkeln, genau wie der Leonardo in unserem Bild. Der Johannes von Leonardo. Leonardo hat ihn gemalt ins Dunkel. Und die Antwort, die Jesus den Johannesjüngern mitgibt, ist sehr geheimnisvoll. Er sagt weder ja, noch sagt er nein. Er sagt nicht: Ja, ich bin's, du hast alles richtig gemacht, du kannst in Frieden gehen. Jesus sagt Johannes nur, lässt ihm ausrichten, was passiert. Und das lesen wir in den Versen vorher und nachher. Es werden Blinde geheilt, es wird ein Gelähmter geheilt, es wird ein Toter auferweckt und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Übersetzt heißt das, wenn wir das alles zusammen lesen würden und Johannes mitgeben würden: Lieber Johannes, für die Sache, für die du stehst, ist es nicht wichtig, wie elend du dich gerade fühlst, auch wenn das schlimm ist, auch wenn du zweifelst. Lass dir einfach sagen, was passiert, und dann urteile selber. Hast du nicht genau das immer vorausgesagt, dass das passieren wird? Denk nach und zieh deine eigenen Schlüsse. Ja, Gott baut sein Reich auf. Ich bin da. Ich bin's. Und Johannes hat diese kryptische Antwort mit Sicherheit verstanden. Es ist nämlich genau die Antwort, die er braucht. Das, was du gepredigt hast, das passiert gerade. Genau du als Person bist das Hinweisschild. Mehr noch. Du bist eine Leuchtreklame. Du leuchtest in der Dunkelheit. Wer dich sieht, der weiß, dass der Messias kommt. Jetzt baut Gott sein Reich auf. Johannes muss das verstanden haben. Wenig später stirbt er durch die Hand der Knechte des Königs. Und das ist es, worauf Leonardo sich in diesem Bild konzentriert hat. Johannes ist der ausgestreckte Zeigefinger. Er lässt unseren Blick über sein Gesicht, seine Schulter bis hin in diesen ausgestreckten Zeigefinger wandern. Mehr braucht er nicht. Johannes ist der, der auf Jesus weist. Das macht dieses Bild zu einem ganz besonderen Bild. Ihr Lieben, heute ist ein besonderer Sonntag. Es ist sogar ein ganz und gar besonderer Sonntag. Es ist der 17. Sonntag nach Trinitatis. Das hört sich erstmal unglaublich langweilig an. Aber vom Kirchenjahr her befinden wir uns genau in der Mitte zwischen dem Johannistag und dem Christtag. Diese beiden Tage sind mit Bedacht gewählt. Das ist keineswegs zufällig. Diese beiden Tage liegen einander im Jahreslauf genau gegenüber. Der Johannistag ist am 24. Juni, der Christtag ist am 24. Dezember. Und wir sind heute genau in der Mitte. Ab Johannes werden die Tage wieder kürzer, ab Weihnachten werden sie wieder länger. Wie gesagt, das ist mit Bedacht gewählt. Johannes hat einmal im Johannesevangelium, heißt es, gesagt: ich muss abnehmen, du aber musst zunehmen. Und so hat man diese Tage einmal auf den längsten Tag und einmal auf ungefähr den kürzesten Tag des Jahres gelegt. Heute ist ein sehr besonderer Sonntag. Heute ist Herbstanfang. Und ihr habt das vielleicht auch schon gemerkt, die Tage werden kürzer. In den nächsten Monaten wird die Dunkelheit noch einmal zunehmen. Und viele von uns werden mehr und mehr im Dunkeln sitzen, wie Johannes in unserem Bild. Oft sinkt auch mit zunehmender Dunkelheit die Stimmung. Viele Menschen bekommen in dieser Zeit Angst oder sie zweifeln. Wie bringe ich das Jahr zu Ende? Morgens im Dunkeln raus, abends im Dunkeln zurück. Reicht meine Kraft? Reicht mein Geld noch? Bin ich Weihnachten alleine? Kann ich Geschenke kaufen? Kann ich mir die Heizkosten leisten? Wir wissen, am Ende dieser Entwicklung steht Weihnachten. Dann werden die Tage wieder länger. Dann wird die Helligkeit zunehmen und die Zuversicht. Johannes bekommt die Gewissheit, dass Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit sich durchsetzen werden, dass sein Reich kommt, sogar schon da ist, auch wenn er es nicht mehr wirklich erleben wird. Ihr Lieben, achtet zum Schluss bitte noch einmal auf das Gesicht des Johannes. Auch hier bietet sich etwas Besonderes, sogar etwas ganz und gar Besonderes. Johannes scheint einen Silberblick zu haben. Ich weiß nicht, wie gut ihr das von euren Plätzen aus sehen könnt. Es gibt dieses Bild übrigens bei Wikipedia, wenn ihr es noch einmal nachschlagen wollt zu Hause und es euch noch mal genau anschauen wollt. Johannes hat einen Silberblick. Die Augen schauen nicht parallel. Mit seinem rechten Auge blickt er aus dem Bild heraus, auf den Betrachter. Mit seinem linken Auge blickt er links hoch, seinem Finger nach. Und auch das ist mit Bedacht gemalt. Das ist keineswegs zufällig. Einem Meister wie Leonardo passiert das nicht zufällig. Und es ist schon wieder so ein genialer stilistischer Vorgriff auf etwas, was sehr viel später erst seine Blüte haben wird. Es ist wirklich großartig. Das eine Auge schaut den Betrachter an, das andere in die Richtung, in die er zeigt, nach oben, auf Jesus. Das ist eine Einladung, eine durch und durch besondere Einladung, nämlich dem zu folgen, dessen Sache Johannes sich verschrieben hat. Jesus, dem Sohn Gottes und seiner Gerechtigkeit. In den nächsten Monaten nimmt die Dunkelheit zu, langsam. Aber Weihnachten wird kommen. Den meisten fällt das ja erst am ersten Advent ein, nicht wahr? Sie fühlen sich dann gestresst. Oh je, in 4 Wochen ist Weihnachten, schaffe ich das mit den Vorbereitungen? Und dann können sie sich an Heiligabend gar nicht auf die Menschwerdung, auf das Kommen Jesu freuen. Aber wir wissen, Weihnachten kommt. Jesus kommt. Und deshalb dürfen wir dieses Bild und den heutigen Tag als ganz besondere Einladung nehmen, uns jetzt schon auf das Kommen Christi vorzubereiten. Nicht erst im Advent, wenn es allen einfällt. Nein, schon heute sind wir eingeladen, aktiv auf Gottes neue Welt zu warten. Deshalb lade ich euch ein, macht die kommende Zeit zu einer besonderen Zeit, zu einer ganz und gar besonderen Zeit, zu einer Zeit, in der ihr euch neu in den Dienst an Gottes Reich nehmen lasst. Sein Reich wird in dem Maße Wirklichkeit, wie wir selbst Gerechtigkeit leben, wie wir Hoffnung verbreiten, wie wir Liebe üben, wie wir selbst zu Hinweisschildern oder sogar zur Leuchtreklame werden. Macht die nächsten Monate zu einer besonderen Zeit und werdet mit eurem Leben zu Leuchtreklamen, die auf Jesus weisen, der kommen wird. Amen.